Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Professor Hans-Dieter Zimmermann forscht seit vielen Jahren am Werk von Franz Kafka. Seiner Ansicht nach ist Kafkas Werk nur dann vollumfänglich zu erfassen, wenn man auch die tschechische Seite der Stadt Prag mit in Betracht zieht. Der Vortrag am 24. Juni in der Jerusalem-Synagoge in Prag, betitelt Franz Kafka und seine Familie, zog zahlreiche Literaturbegeisterte an. Mit Hans-Dieter Zimmermann sprach Jarmila Vankova.
Na konci června se v Jeruzalémské synagoze v Praze konala přednáška profesora Hanse Dietra Zimmermana s názvem Franz Kafka a jeho rodina. Profesor Zimmermann se Kafkou zabývá už řadu let a tvrdí, že jeho dílo nelze pochopit bez poznání české Prahy. Jeho přednáška přilákala řadu zájemců o literaturu. Byla mezi nimi i naše kolegyně Jarmila Vankeová.
Herr Professor Zimmermann, Franz Kafka hatte in der Kindheit traumatische Erfahrung erlebt. Und zwar innerhalb von etwa 4 Jahren sind ihm 2 jüngere Brüder gestorben. Er erlebte Schuldgefühl beim überlebenden Kind. Anstatt von Kameraden war er allein. Er hat sich sehr allein gefühlt. Und sie haben in ihrem Vortrag heute ihre These ausgesprochen. Und zwar, wenn es einen Grund für die eigenartige Schreibweise und die Sicht von Franz Kafka in seinen Werken geben sollte, dann ist sie hier in diesen Erlebnissen zu suchen. Bitte führen Sie das noch aus.
Ja, also wenn man überhaupt so etwas psychologisch erklären kann, ist das meiner Meinung nach die einzige Erklärung. Also, dass er hochbegabt ist, das kann man nicht erklären. Dass Einstein ein Genie war, es ist ein Zufall sozusagen. Und er war ein großer Schriftsteller, ist auch ein Zufall. Aber die Haltung, die er hat, die Selbstzweifel, die Schuldgefühle, die unnötigen Schuldgefühle, all diese Merkwürdigkeiten lassen sich nach dem, was ich gelesen habe, zurückführen auf den Tod von Geschwistern, die nach einem kommen und bald sterben. Das ist ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits kommt ein Konkurrent, vielleicht insgeheim wünschen sie sich auch, der hätte wegbleiben können, dann wäre ich noch allein mit der Mama. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ein Freund kann da kommen, wir können miteinander spielen und das ist eine schöne Welt. Und diese Ambivalenz zeigt sich. Und wenn jetzt dieses Kind nach anderthalb Jahren, wie etwa das erste Kind, stirbt an Masern, ist das ein Riss, der durch die ganze Familie geht und den auch ein Kind, das noch sehr jung ist, er war glaube ich da 4 Jahre, spürt, aber noch nicht kognitiv bewältigen kann. Und das Schlimme ist ja, dass nochmal ein Junge kam, der nochmal kurz nach der Geburt gestorben ist. Also 2 Knaben folgen ihm und beide sterben. Und das könnte auch sowas wie ein Schuldgefühl bei ihm hervorgerufen haben. Ich habe mir doch gewünscht, dass die nicht da sind und ich allein bleibe. Also ist das für mich. Und es wundert mich, dass es so wenig beachtet wird in der Kafka-Forschung, die immer von dem armen Vater sprechen, dass hier ein Grund liegt für diese Haltung von Kafka, die sich übrigens auch vor allem in seinen Tagebüchern und Briefen, aber auch in den Romanen, in den literarischen Texten zeigt. Im Alltagsleben war er eigentlich liebenswürdig und freundlich und die Leute waren von seiner Liebenswürdigkeit auch begeistert und angetan. Max Brodt war einmal furchtbar erschrocken, als er die Tagebücher las. Das war ein ganz anderer Kafka, als der, den er kannte. Also der Verzweifelte, der mit sich selbst ringende. Und deshalb also meine Vermutung oder fast Sicherheit, das kann nur daran liegen, und die Psychologen bestätigen das, dass das solches hervorruft.
Obwohl, wie Sie bemerkt haben, war im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts die Kindersterblichkeit gang und gäbe. Aber man kann sich das wahrscheinlich heute nicht vorstellen. Wie kann man sowas vertragen?
Also ich habe das mal gelesen, dass Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland jedes zweite Kind im ersten Lebensjahr gestorben ist. Das lag natürlich an Mangel der Hygiene, an Mangel der medizinischen Versorgung. Die Medizin war noch nicht so weit. Und trotzdem, auch wenn das sozusagen dazugehörte beim Leben, ist es für eine Mutter und auch für einen Vater schmerzlich. Es ist ein Riss, der durch die Familie geht. Und wenn ein Kind wie dieser erste Bruder von Kafka anderthalb Jahre, also ich habe Enkel, ich weiß was mit einem Jahr und so. Wir haben eine Enkelin, die ist jetzt ein Jahr. Die kann jetzt schon Mama, Papa sagen und kann laufen. Also das ist ein Mensch, den man verliert. Und das ist ein Riss, der durch die Familie geht. Auch wenn es oft vorkam damals.
Sie haben die Tagebücher von Franz Kafka erwähnt und wie Sie bemerkten, seine Tagebücher sind recht subjektiv. Sie widerspiegeln, sie sind nicht als treue Lebenszeugnisse zu betrachten. Aber die Tagebücher haben Anspruch, daran subjektiv zu sein, nicht wahr? Und die Leute, die da mitspielen oder die mit dem Betreffenden in Kontakt kommen, können nicht erwarten, dass sie objektiv dargestellt werden, oder?
Ja, aber ich wende mich da mehr an die Kafka-Forscher, dass die das nicht als objektive Darstellung ansehen, sondern dass sie immer wissen, das ist die subjektive Sicht von Kafka. Und das eine Beispiel, was ich gebracht habe, das ist ja ein glücklicher Zufall, dass wir diese Erinnerung von diesem František Basik haben, der Lehrbub bei Hermann Kafka war und den Hermann Kafka als einen wunderbaren Menschen, liebenswürdig, freundlich. Die anderen Lehrbuben hatten alte rote Ohren, weil sie dauernd an den Ohren gezogen wurden und Ohrfeigen bekamen, so war das damals. Und ihm gar nicht. Also da haben wir eine ganz andere Sicht auf den Vater als bei Franz. Und daran können wir feststellen, das ist seine subjektive Sicht. Er hat ihn so empfunden. Also deshalb muss man auch die Tagebücher als subjektive Sicht sehen und entsprechend interpretieren und darf sie nicht wörtlich nehmen sozusagen.
Franz Kafka hatte auch drei Schwestern, wobei die jüngste, die Otla, ihn am besten verstand. Wenn er sich in den 20er Jahren in Tatranske Matliare schon als Patient an Tuberkulose heilte, richtet er an die Otla mehrere Briefe von innerhalb von 8 Monaten, denke ich, 3 oder 4 oder mehrere. Und da spürt man, dass er sehr gerne mit ihr verweilte und dass er sich ihr anvertraut aus den Erlebnissen in der Hohen Tatra. Er kam aus Prag, aus einer Großstadt in ein kaltes Gebirge, wobei er sich daran gewöhnen musste und teilt ihr in den Briefen alles mit.
Ja, also das habe ich aufgezeigt. Es gibt 3 Schwestern, die dann kamen. Und die beiden Älteren haben, wie das damals üblich war, wahrscheinlich durch Heiratsvermittlerin oder Heiratsvermittler geheiratet und sind damit aus der Familie ausgeschieden. Es zeigt sich auch, dass das für ihn doch schmerzlich war, weil er auch an diesen Schwestern gehangen hat. Aber Otla war etwas Besonderes, die irgendwie eigenwilliger war und ihren eigenen Weg ging. Und es gab dann eine Verbindung zwischen dem Ältesten, also Franz Kafka, und der Jüngsten, nämlich der Otla. Es waren 9 Jahre Unterschied zwischen ihnen. Und sie muss ein besonders verständnisvoller, herzlicher Mensch gewesen sein. Und er fand bei ihr das, was er eigentlich bei anderen nicht so sehr gefunden hat. Er behauptet sogar, sie versteht ihn besser als Max Brod. Und das war dieses herzliche Verhältnis zwischen diesen beiden, dem Ältesten und der Jüngsten. Das kann ja vorkommen. Es gibt so Konstellationen in der Familie, dass man mit dem einen besser kann als mit dem anderen.
Kafka hat auf Deutsch geschrieben. Er war ein deutschsprachiger Schriftsteller. Wobei, wie Sie an einer anderen Stelle geschrieben haben, Kafka, der gut Tschechisch gesprochen haben soll, befand sich nicht in einer abgeschlossenen deutschsprachigen Blase. Wie war das mit seinem Tschechisch?
Ja, also ist auch das Beispiel von diesem Kaufmann, der in seinen Lebenserinnerungen schreibt, er musste mit dem Franz immer Tschechisch sprechen, damit er Tschechisch lernt. Also er hat in der Schule Tschechisch gelernt und er hat eben durch die Dienstboten, haben die deutschen Bürger meistens dann, sind sie mit den Tschechen konfrontiert worden. Und er hat, soweit wir das wissen, ein korrektes Tschechisch gesprochen, aber immer sehr langsam und sorgfältig, damit er keinen Fehler macht. Und das andere war, Aber wenn er nach 1918 tschechische Briefe, wichtige Briefe schreiben musste in seinem Amt, dann hat er den tschechischen Schwager Josef David gebeten, nochmal über den Brief zu sehen, damit ja keine Fehler darin sind. Er wollte ganz korrekt sein. Also das Tschechisch konnte er ganz gut. Und Max Brod konnte perfekt Tschechisch, war ja mit so vielen Tschechenkünstlern befreundet wie mit Deutschen. Also das war aber nicht üblich in dem Prager deutschen Bürgertum, dass die alle so gut Tschechisch konnten wie diese Juden, die auch eine Offenheit hatten für die tschechische Kultur. Max Brod vor allem. Er hat ja sowohl die Premieren im Narodni Divadlo wie in dem Deutschen Theater besprochen.
Sousede. Die nächsten Minuten gehören dem Beitrag von Nora Killeny von unserem Partnersender MDR. Sie drehte im sächsischen Marienberg im Landkreis Lauterbach, wo deutsche und tschechische Kinder mehrere gemeinsame Urlaubstage verbringen. Der Grund ist Graffiti-Malerei.
Další minuty budou patřit příspěvku Nory Killeny z naší partnerské stanice MDR. Natáčela v saském Marienberku ve čtvrti Lauterbach, kde české a německé děti tráví společně několik dní prázdnin. Důvodem je malování graffiti.
Der Tausendseelenort Lauterbach hat ein schönes großes Buswartehäuschen. Das ist seit gestern in verschiedenen Grüntönen angesprüht. Heute geht es um die konkrete Gestaltung, außen und innen.
Da du jetzt hier diesen Handschuh anhast, kannst du ruhig hier deine Hand, die kannst du ja dann quasi auf den Handschuh kannst du ja drauf sprühen. Und immer so Strich für Strich und immer randrücken, dass es so sauber wie möglich ist.
Markus Esche von der Chemnitzer Street Art Gruppe Rebel Art leitet die Mädchen und Jungen an. Mara Schmid, Einwohnerin von Lauterbach und Diakonie-Mitarbeiterin in Elternzeit, hatte die Idee, ein Wimmelbild ins Bushäuschen zu sprühen. Es soll verschiedene Sehenswürdigkeiten des Ortes zeigen.
Ich dachte einfach, dass das einfach nett ist, dass sich jeder irgendwie darin wiederfinden kann in dem Bild. Also von jung bis alt, dass jeder dort auch verweilen kann, wenn er hier auf den Bus wartet, dass er was Nettes zum Schmunzeln hat oder was Historisches wiederfindet. Einfach in der Hoffnung, dass alle Freude daran haben.
Anitschka, Michala und Matthias sind zwischen 13 und 15 Jahre alt und haben das erste Mal mit Graffiti zu tun. Sie wollen auf alle Fälle zu Hause in Chomutov damit weitermachen. Mit den deutschen Kindern verstehen sie sich gut, sagt Anitschka. Ich habe nicht erwartet, dass es mir so viel Freude bereitet, aber es hat meine Erwartungen übertroffen. Und Michala ergänzt, alle sind sehr nett zu uns und helfen überall, wo es nötig ist. Und der 12-jährige Rocco sagt, die Verständigung klappt schon ganz gut.
Also ja, ich habe schon ein paar Freunde gefunden. Ich rede mit denen manchmal Englisch, aber manchmal zeige ich es auch ein bisschen. Also die sind ganz nett.
Und darum geht's ja am Ende, meint Mara Schmid, Mitinitiatorin des Projektes. Ihrer Erfahrung nach haben solche Begegnungen eine nachhaltige Wirkung.
Was ich mitkriege, ist ein anderes drüber reden über den Nachbarn. Also es wird nicht nur auf das Tanken an der Grenze und billig einkaufen reduziert, sondern ja, da werden Menschen gesehen, wie du und ich. Teenies, die gleiche Musik hören, die ähnlich angezogen sind. Also das merke ich ganz doll, wenn ich mit Kindern hier im Dorf oder bei der Arbeit rede, dass das meiner Meinung nach eine Änderung in der Wahrnehmung langsam so stattfindet. Und auch immer wieder der Wunsch, das nochmal zu machen.
Eine der nächsten grenzüberschreitenden Aktionen ist die Olympiade am See Most in Tschechien in einem Monat. Da fahren auch Kinder aus Marienberg hin.
Sousede.
Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
Sousedé.